50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Guten Tag.
Moin.
Hallo.
Welcome to Episode 52.
Oh, was war das?
Was war das für ein wohliges Geräusch?
So schnell warst du noch nie.
Gut, dass ich das heute zum ersten Mal höre.
Ja gut, seit gestern ist lang her, ne? Mensch, du bist aber wirklich jetzt ganz schnell bei der Sache hier.
Ja, ich bin gierig.
Ja, das macht aber gar nichts. Es liegt vielleicht daran, dass es heute sehr destillatlastig ist. Mhm. Da kann man gar nicht früh genug anfangen. Also wir haben jetzt 9.30 Uhr unter der Woche. Nein, Spaß. Es ist Abend, keine Angst, so schlimm ist es noch nicht. Es ist Abend, wir dürfen das jetzt, Arbeit ist rum. 6 Destillate stehen vor uns.
Ja.
6 Destillate. Ich habe jetzt schon Respekt und ein bisschen Angst und deswegen hat das gerade schon so schön geploppt.
Weißt du, was beruhigt, wenn man Angst hat?
Einfüllen.
Das ist richtig.
Keiner weiß, was es ist, nur wir.
Ja.
Das bleibt heute unser Geheimnis. Wir reden einfach gar nicht drüber.
Nö, wir trinken einfach nur. Toll, das Geräusch.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Also der erste Hinweis, große Flasche.
Mhm. Perfekt.
Oh. So, jetzt. Dreimal dürft ihr raten, was es ist.
Ich glaube, es ist fast unmöglich zu erraten. Ich glaube, es gibt vielleicht ein oder zwei Leute überhaupt, die wissen, was heute abgeht. Weil wir haben glaube ich, noch keinen. Ja, wir zwei natürlich. Und unser lieber Kollege Tobias Fessler weiß es auch. Wir haben die großartige Idee gehabt zu seinem Mühlen-Whisky-Tag, wo an seiner Whisky-Mühle ein Tag des Whiskys gefeiert wird, am 12.07., diese Folge hier vorher zu veröffentlichen. Jetzt haben einige Kenner vielleicht schon gehört, es geht um die wunderschöne, uralte Fessler-Mill.
Fessler, Mühle, Mühlentag, du machst mich völlig kirre hier. Rügenwalder Mühle oder was?
Rügenwalder.
Was ist hier los?
Nein, nicht Rügenwalder, Fessler.
Kräftig, deftig, wie das duftet.
Hast du schon dran gerochen?
Fessler Mill 1396. Es war einmal im Jahre 1396 eine kleine Mühle, gehörte der Familie Fessler und sie steht in Sersheim in der Nähe von Stuttgart.
Ganz genau.
Da kommt das her, was wir jetzt im Glas haben.
Ja.
Nummer 1. Kann gar nicht schnell genug anfangen heute. Fessler Mill 1396. Was hat sie denn da hergestellt, die Fessler Mill 1396?
Wir haben hier den Metamalt Whisky, also quasi einen deutschen Single Malt aus Gerstenmalz. In dieser Variante, die wir vor uns haben, auch als einzige, ich sag mal, Core Range Standard Variante, hier das klassische Produkt aus dieser kleinen deutschen Destillerie.
Das gute Zeug heißt Metamalt Whisky, denn es kommt nicht nur aus Sersheim, sondern aus Sersheim an der Metter. Man wird es kaum glauben, die Metter ist ein Fluss bei Sersheim. Deswegen heißt das Ganze Metamalt Whisky. Das ist ein Single Malt Whisky. Und wir haben jetzt quasi den Einsteiger Single Malt ohne Schnörkel im Glas.
Ja.
Gucken uns den an, müssen aber direkt sagen,
der ist gefärbt.
Der ist gefärbt. Richtig. Die Farbe ist nicht ganz repräsentativ. Die ist eigentlich ganz schick. Für einen jüngeren Whisky, golden, ein reines Golden, zu hell, nicht zu dunkel. Das ist eine gute Farbe für wie einen Ex-Bourbon-Fass gereiften Whisky, nur dass dieser nicht Ex-Bourbon-Fass gereift ist. Es ist nämlich Weißeiche.
Mhm, genau.
Und ja, verschiedene schottische Fässer. Das lässt drauf schließen, dass vielleicht mal ein anderer Single Malt vorher da drin gelegen hat.
Ja,
ist eine Mischung.
Genau das. Also Ex-Scotch-Fässer und amerikanische Weißeiche-Fässer geben dem Destillat die Farbe, aber eben, weil es das Standardprodukt ist, der Fessler Mill, wurde hier aufgrund der Einheitlichkeit auf Zuckercouleur zur Farbgebung zurückgegriffen. Aber am Geruch tut das nichts.
Ganz besonders interessant finde ich ja für die, die uns öfter mal reinhören, im Vergleich zur letzten Folge, wo wir über die Stonewood Whiskys ebenfalls ein deutsches Destillat gesprochen haben, dass wir hier wieder ein deutsches Destillat haben. Wir hatten bei Stonewood auch einen Single Malt, allerdings hat der ja ein anderes Finish mitgebracht.
Mhm.
Hier haben wir den reinen Single Malt. Ich bin sehr gespannt drauf, die so ein bisschen zu vergleichen. Das ist ja jetzt nicht lang her.
Stimmt.
Die deutschen Whiskys, die sich jetzt miteinander messen, wir haben hier, wie gesagt, das Einsteigerprodukt, also das heißt die 0,5er Flasche, das ist ja oft bei den Deutschen so, auch hier Die 0,5er Flasche kriegst du für 36,90 im Shop. Mhm. Das ist sehr, sehr elegant für einen deutschen Whisky, der Preis. Kommt mit 40%, das ist der Standard in der Range, ist halt gefärbt und hat die gerade besprochene Reifung. Wie lange ist ein Non-Age-Statement, ja, wissen wir allerdings nicht genau.
Genau, ich habe mal ein bisschen recherchiert und nachgelesen und ich habe auch von Personen, die persönlich dort waren in der Destillerie, gehört, dass das ein circa dreijähriges Produkt ist. Das heißt, wir sind am unteren Ende der Whisky-Range, wie alt das Destillat sein darf, um Whisky zu heißen, aber es ist ein Non-Age-Statement.
Na dann, wie riecht denn der goldene Saft?
Ich finde, er riecht gar nicht deutsch.
Das finde ich ebenso.
Um mal direkt wieder diese Schublade aufzumachen.
Der riecht ganz anders als die Stormo zum letzten Mal und der riecht schottischer.
Ja, ne? Total.
Der ist so ein richtiger Schotten-Single-Malt.
Es ist aber auch ungewöhnlich, dass man ein Ex-Scotch-Cask nimmt,
ja,
um eine Fassreifung zu erzielen.
Total.
Weil natürlich, so an die typischen Eiler-Fässer, um eine Rauchigkeit reinzugeben. Vielleicht passiert das nachher auch noch. Das kennt man, aber normale Scotch-Fässer, so vom Festland, das ist selten.
Also ich kann dir direkt sagen, ich habe eine sehr helle Note in der Nase, sehr einladend, zitrusfruchtig, spritzig, ja, helles Fallobst, Apfelbirne.
Ja.
So ein richtig schöner, wie so ein Singleton, so richtig einladend Sommer-Whisky. Passt jetzt zur aufkommenden Sommerzeit. Diese Woche werden es 30 Grad. Hat er sich gerade direkt im Geruch präqualifiziert, dieser Fessler Mill Metamalt.
Ja, finde ich auch vom Geruch. Das heißt, wir sind so regional eher in der Speyside oder in den nördlichen Highlands unterwegs, aber von der Geruchsnote her war ich genau da, wo du auch warst.
Ja, und der ist halt so richtig ganz leichtes Getreide, aber ein ganz angenehmes Getreide. Du merkst sofort, dass es ein Single Malt ist. Der riecht sehr schottisch. Das deutsch-kräutrig-grasige habe ich hier gar nicht.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt keine grasigen, würzigen Noten. Gerade das, was Stonewood ja so stark ausgemacht hat. Gerade ja. Wir sind auch in einem anderen Bundesland. Wir waren in Bayern, wir sind heute in Baden-Württemberg. Da ist auch schon mal eine gewisse regionale Distanz. Aber ich finde, der riecht toll.
Ganz andere Welt da drüben.
Völlig. Was sagst du?
Prost.
Prost, sagt er. Hätte ich mir denken können.
Apfelsaft. Nicht wahr?
Ja, es ist also sehr süß, sehr saftig, fruchtig.
Ja, genau. Der schmeckt richtig juicy. Ja, der ist richtig saftig, wie so ein Apfel. Der ist süß und der ist halt super mild. Du schmeckst den Alkohol kaum. Also das ist das Gute. Der ist null sprittig, der brennt gar nicht. Also mit 40% gibt es das auch anders, vor allem für ein Einsteiger-Destillat. Der ist erschreckend nah am Apfelsaft. Du, da kann man das Glas auch wieder mal voller machen. Ne? Das ist so einer, wir hatten das schon, der wird aus 0,02 schnell mal 0,2. Das ja, dauert, das geht dann recht schnell, das macht man nicht lang, aber der ist sehr, sehr, sehr süffig.
Ja, mild war das allererste, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich das gerade mit einem großen Schluck im Munde hatte. Wirklich unfassbar sanft.
Das Glas ist schon leer.
Ja, du alter Suftra.
Oh Junge, der ist sehr lecker, weil der ist wirklich... Da kannst du eine schöne Schorle draus machen.
Dafür wäre er mir fast zu schade.
Ey, der ist super lecker. Der schmeckt wirklich, diese Fallobstnote, die kommt richtig hart durch. Und du hast halt null Alkohol im Geschmack. Ich merke ein ganz leichtes Ziehen so. Ne, das einen so ein bisschen dran erinnert, dass das ein alkoholisches Getränk ist. Aber ansonsten, wie kriegst du denn so wenig Alkohol und so viel Süße und Milde mit Fruchtigkeit in 40% Whisky? Also das ist erstaunlich.
Ja, ich bin ein bisschen erschrocken jetzt, was noch in den nächsten 5 Destillaten auf uns wartet. Wenn der Einsteiger, wo wir häufig feststellen, kann man trinken, aber da geht mehr. Wenn der Einsteiger jetzt schon so lecker aromatisch ist, bin ich richtig gespannt, was heute auf uns wartet.
Sau lecker, du. Damit wir das jetzt nicht hier zu sehr überlecker machen, für den Whisky-Kenner ist das vielleicht ein bisschen flach, weil natürlich durch diese Süffigkeit keine komplexen Aromen, keine große Aromareise aufkommt. Das ist wirklich ein süffiger und sehr milder Einsteiger-Whisky. Das heißt, der ist ideal und perfekt geeignet für Whisky-Neulinge, weil der wirklich gut zum Rantasten ist durch seine Fruchtigkeit und Süße und seine Bekömmlichkeit. Für den Whisky-Experten, der nach Komplexität sucht und nach neuen Noten, die er entdecken kann, der wird ehrlicherweise nicht viel finden, weil dafür ist er wirklich sehr, sehr leicht.
Ja, also hier Holznoten oder Fassnoten rauszuschmecken, sehr, sehr schwierig. Hier das Grundprodukt, also das Getreide, das lokale Getreide rauszuschmecken, sehr, sehr schwierig. Da musst du wirklich erfahren sein. Aber das tut der Leckernis nix im Abbruch.
Oh nee, gar nicht. Boah, ist das Gerade für den Einstieg, ne? So süffig. Ich will die Flasche weiter wegstellen hier.
Tja, ich weiß jetzt schon, wie wir später die Fläschchen aufteilen in den beiden Haushalten.
Ich weiß jetzt schon, wie ich nachher nach Hause komme. Nicht.
Das Gästebett hast du nicht nur einmal bemüht, mein Lieber. Du bist immer herzlich willkommen.
Ich muss gleich schreiben. Nicht wundern, wenn ich nicht komme. Ich bin blau.
Blau. Wir haben nachher auch noch was Blaues. Da gehen wir nachher drauf ein, nämlich bei Whisky Nummer 4.
Die Fässlermühle. Wie der Name schon sagt, handelt es sich tatsächlich um eine Mühle, eine Kornmühle. Und sie heißt nicht umsonst Fässlermühle 1396, denn sie ist tatsächlich gegründet im Jahr 1396. So lang gibt es schon diese Mühle. So lang, kann ich euch beruhigen, gibt es aber noch keinen Whisky und Schnaps. Sondern das war wirklich eine handfeste Getreide- und Kornmühle. Und da wurde Getreide hergestellt für Brot zu backen und für Mehl zu machen. So richtig urig, wie man sich das vorstellt.
Ja, und diese Storyline, die hinter dieser Mühle steckt, die wurde über Generationen von den Fässlers perfektioniert. Der Tobias ist jetzt in der 10. Generation hier als, wie nennt sich das, Müllermeister, Mahlmeister, Mühlenmeister?
Nee, ist ein Müllermeister.
Müllermeister, ne? Ja.
Ja.
Ist ja in der 10. Generation und die machen auch noch ganz andere Sachen. Und ich meine jetzt mit ganz anderen Sachen nicht, sie machen auch Gin und Rum, was sie auch machen, oder auch mal ein Bier für spezielle Feste, sondern die machen auch Sportlerernährung, die machen auch Müsli, die haben sogar ein eigenes Fitnessstudio, weil... Es ist, das hat mich so doll gefreut, als wir telefoniert haben. Ich habe bisher die Kombination Gesundheitsmanager und Whisky-Branche noch nie gehabt, bis auf bei mir. Ja. Tobias und sein Papa sind beides auch der Prävention und dem Reha-Sport verschrieben, sind beides Trainer, sind Ernährungsberater. Und es ist das erste Mal, dass ich es außer bei mir kenne, dass das Thema Gesundheitsmanagement und Whisky Hand in Hand geht. Finde ich großartig.
Saufen und Sport. Ja. Was willst du denn mehr? Das ist doch super.
Ja.
Vor allen Dingen machen die nicht nur Saufen und Sport, die machen Saufen und Sport und Spaß. die Fässlermühle hat sich von der Mühle, die sie ja heute noch ist, entwickelt. Zu einem Kulturzentrum, kann man schon sagen. Neben der Mühle gibt es ja jetzt auch noch Verkauf, es gibt die Brennerei angeschlossen, es gibt eben dieses Sportzentrum, Fitnesszentrum, was mit angeschlossen ist. Es gibt auch ein Kabarett, was mit angeschlossen ist. Wirklich? Das kann man auch auf der Internetseite nachgucken, was es da für Veranstaltungen gibt. Da gibt es immer schöne Feste auf dem Gelände, das heißt, da ist richtig was los. Es hat sich halt zu einer richtigen Event-Location entwickelt über die Jahre. Und weil du das gerade sagtest mit Sport- und Gesundheitsmanagement, das liegt halt dran, dass Tobias, wie auch sein Großvater ist es, glaube ich.
Also der Papa ist Wolfgang, aber der Großvater, der ist über 100.
Auf jeden Fall sind Wolfgang und Tobias Müllermeister und Ernährungswissenschaftler und Brenner.
Ja.
Das heißt, die sind alles zusammen. Und das, da kommt man schon drauf, wo diese Kombination herkommt. Und was man natürlich dazu sagen muss, ist dadurch, dass es eine Mühle ist und in einer Mühle ja Getreide geschrotet wird und verarbeitet wird.
Korrekt.
Haben wir es hier praktischerweise nicht nur mit Gerstenmalz zu tun, mit einem Malt, Single Malt, so wie gerade, sondern man hat natürlich dann die Möglichkeit, als Mühle ganz verschiedene Getreide als Basis für den Whisky zu nehmen. Mhm. Es ist dann natürlich kein Single Malt mehr, aber es ist dann ein Whisky auf andere Getreidebasis. Und da hast du schon wieder was Passendes für in der Hand.
Ja, was wäre denn so ein Getreide, wo du sagst, da würde mich das mal richtig hart interessieren, einen Whisky von zu trinken?
Also, wenn du mich so fragst, fällt mir ganz speziell Dinkel ein. Was hast du denn da in der Hand, Johannes?
Das ist ja ein verrückter Zufall. Ich habe einen Dinkel-Whisky in der Hand.
Nein.
Doch.
Oh.
Und es ist der allererste Dinkel-Whisky in meinem Leben, den ich je trinken werde.
Ich auch. Das ist der allererste und es wird bestimmt auch sehr lang keiner mehr folgen.
Ja, weil ich weiß nicht, wer das sonst macht.
Nee, ich auch nicht.
Und das ist auch der Grund, weswegen die zwei mir im Gedächtnis geblieben sind. Wir haben sie kennengelernt beim schwäbischen Whisky-Tasting von unserem lieben Kollegen Jochen Schweizer von Grandiose Destillate. Ja. Wer ihn mal hören möchte oder seine Destillate hören möchte, schaltet ein in Folge 40. Und bei seinem schwäbischen Whisky-Tasting, was er mitorganisiert hat, da haben wir Wolfgang und Tobias online kennengelernt. Wir haben sie danach kontaktiert und die haben gesagt, ey, natürlich machen wir was zusammen. Und jetzt folgt Whisky Nummer 2, nämlich der Metterwald Single Arne Cask Dinkel Whisky.
Sehr. Der Metamalt Single Arne Cask kommt in einer 0,5 Liter Flasche für 49,90. Ist schon ein bisschen was Besonderes. Limitiert auf 606 Flaschen. Das heißt, hier ist es schon wieder keine Core Range mehr. Hier ist es schon wieder eine besondere Abfüllung. Wir haben keine Farbe und keine Filtration. Das heißt, hier ist es komplett naturbelassen. Und er hat verbracht mit seinem Dinkel 5 Jahre im First Fill Weißweinfass.
Oh ja.
Und das war halt ein entsprechendes Fass aus Arne. Das ist die Partnergemeinde von Sersheim. Nämlich im Piemont,
ja.
In Italien,
ja.
Aus dem Ort Canale.
Ja, dann auf die Kanäle. Danke dir.
Canale Grande. So, Dinkel.
Dinkel. Trotzdem der Classic Metamalt gefärbt war, ist der hier deutlich dunkler.
Definitiv, der ist deutlich dunkler. Das ist ein ganz dunkles Gold mit ganz leichten, bräunlichen, bernsteinigen Einschlägen. Der ist für 5 Jahre Weißweinfass, finde ich, schon ziemlich dunkel.
Ja, sieht wirklich schön aus.
Der ist von der Farbe echt ganz sexy. Dafür, dass er nicht gefärbt ist, muss ich auch sagen, jo.
Ja, es steigt auch direkt so eine leichte Weißweinnote vom Glase herauf.
Ja, und ich habe halt sofort so ein grobes Brot, Brötchen wegen dem Dinkel halt. Du merkst direkt, der ist ein bisschen gröber vom Geruch, der ist ein bisschen kornlastiger. Ne? Ja. Nicht vom gebrannten Korn, sondern wirklich das Getreidekornlastiger. Ja. Wie wenn du halt an so einem Körnerbrötchen riechst, dann riechst du auch eine etwas, ja klar, natürlichere, gröbere, wildere Mischung, als wenn du an so einem Weißmehlbrötchen riechst, wo nicht viel mehr rumkommt.
Ja, ich wusste vorher wirklich nicht, was ich mir vorstellen soll unter Dinkelwhisky. So, wenn du an Moscatel denkst und dann einen Moscatel-Finish hast, dann denkst du dir, okay, könnte so wie nach Moscatel. Aber ich wusste wirklich nicht, was bei einem Dinkel-Whisky auf mich zukommt und ich bin überrascht.
Ja, also da kommt eine Süße auch mit. Wir haben riechen ein bisschen mehr, dass es ein Destillat ist. Nur wir haben hier ja auch 44,5%, ein bisschen mehr Feuer im Glas, ja, als gerade eben.
Und das riechst du sofort.
Ja, das riechst du. Die Süße, die ich jetzt mal dem Weißwein fast zuschreibe, die ein bisschen reintransportiert. Und eben Körner, Schrot, so stelle ich mir wirklich ein rustikales Getreide vor, was ich da rieche.
Boah, rustikal ist eine sehr schöne Tasting Note, die klaue ich dir.
Hier habe ich auch mehr Holz, ne?
Ja, definitiv.
Bisschen Leder.
Leder?
Mhm.
Ja, ich habe erdige Noten. Hm. Riecht wirklich spannend. Ich bin sehr gespannt, wie der schmeckt.
Ja.
Prost, mein Lieber.
Gar nicht so anders. Ich hätte gedacht, ein Dinkel-Whisky ist weiter weg vom Single Malt.
Ja, er ist, ja.
Und
er
jetzt sage ich dir, nee, du schmeckst auch hier, finde ich, mehr Korn, mehr Schrot, mehr rustikales Getreide. Aber der ist wieder genauso mild, trotz 44,5%. Der ist wieder genauso mild und saftig. Der hat nicht so eine krasse Obstnote. Der geht mehr ins Körnige und der transportiert eine schöne Süße mit, die ich immer noch dem Weißwein zuschreibe. Die ist also vom Geruch auch in den Geschmack rübergewandert. Aber er ist genauso mild, der geht genauso runter. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, Hut ab, für 44,5% merkst du nix. Das könnte Likör sein. Der geht ja so runter schon wieder.
Ja, Likör ist eine sehr gute Assoziation. Weißt du, wo ich gerade bin gedanklich? Ich bin einmal bei Met und zwar bei richtig, richtig sattem Met. Mhm. Und ich bin bei Dinkelbrot mit Honig.
Mhm.
Warum auch immer.
Da steckt auch so ein bisschen Süße mit drin. Das ist schon richtig. Ja. Aber wie gesagt, da kommen wir wieder in Richtung des Weißweins.
Ja.
Der schmeckt sehr gut. Der ist auch etwas komplexer. Durch diesen Dinkel, durch das Holz, durch die 5 Jahre Lagerung und das Weißweinfass kommt da schon deutlich mehr mit. Mich irritiert wirklich diese Milde, diese Sanftheit. Nein, ich frage mich da, wie bekommst du die da rein?
Ich habe eine Theorie.
Ist die fundiert oder ist das jetzt wieder?
Ist eine Brennblase. Das ist also meine Theorie, weswegen das so mild ist, ist die Brennblase. Mhm. Die Fässlermill hat nur in Anführungszeichen eine Brennblase und dort wird eben dauerdestilliert in der Kolonne. Mhm. Das heißt, die zwei, Wolfgang und Tobias, können entscheiden, wie lange, wie oft brenne ich das Ganze, um diese Milde zu erzielen. Das heißt, wir haben nicht die klassischen schottischen oder irischen 2-3 Brennvorgänge, sondern die Kolonne macht das so lange, bis wir diese Milde erzielt haben. Klar kommt da dann sehr hochprozentiger Alkohol raus, aber keine Fusestoffe, kein wenig Ester und ich glaube, daher kommt diese unverschämte Milde.
Also ihr seht es nicht, der Johannes sieht es jetzt. Mir steht eine unfassbare Erstauntheit ins Gesicht geschrieben.
Sag mal, weißt du noch, welchen Single Malt oder welchen Whisky wir beim schwäbischen Tasting von der Fässlermill verkostet haben?
Wenn das jetzt hier so weitergeht mit den restlichen 4 Whiskys, weiß ich danach gar nichts mehr.
Ja, aber dann leg doch mal die Handbremse an und extra.
Das Glas ist schon wieder leer. Ich kann da nichts dafür. Ich tue da nichts zu bei. Das ist einfach das Destillat. Nee, ich weiß es leider nicht.
Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass es mir so geschmeckt hat, dass ich gesagt habe, ey, die schreibe ich an. Vor allen Dingen nicht nur, weil es so lecker war, sondern auch, weil die beiden Männer so unfassbar sympathisch waren.
Ja, und also wir haben wirklich, ich erinnere mich daran, wir haben gesagt, boah, das ist aber besonders.
Ja. Ja,
und das bewahrheitet sich hier gerade wieder. Liebe Fässler-Künstler, erzählt uns das gerne mal unter 4 Augen, wie ihr diese Milde in 44,5% reinkriegt. Es ist saftig. Es ist wirklich saftig. Mhm. Das geht so runter.
Hast du schon mal Honig direkt aus der Wabe gegessen, gekaut? Also nicht aus dem Glas oder aus der Tube, sondern wirklich aus der Honigwabe?
Nee, ich merke, du hast ein sehr bewegtes Leben. Das ist mir noch nicht...
Nee. Ja, in meinem vorherigen Leben war ich so ein Braunbär, der durch die Wälder gestriffen ist und die Bienenstöcke von den Bäumen geklaut hat.
Also du kleiner Braunbär, du.
Ja, Yogi-Bär hieß ich damals.
Hm.
Ja. Nein, also.
Sieht noch ein bisschen so aus. Fossi-Bär.
Oioioi. Nein, also es gibt ja tatsächlich durchaus mal die Möglichkeit, Honig direkt aus der Wabe zu essen. Da ist dann neben dieser richtig schönen natürlichen Süße dann auch eine gewisse Öligkeit, Wachsigkeit mit dabei, weil natürlich die Honigwabe gleich Wachs ist. Und ich finde, da erinnert er mich unfassbar stark dran. Also Dinkelbrot mit Honig oder ein sattes Met, das sind meine Hauptassoziationen.
Ja, ich finde den Honig auch ganz charmant, das passt da gut dazu. Und das Dinkelbrot natürlich auch, von daher bin ich da schon ganz bei dir. Das ist eine spannende Getreidereise gewesen jetzt. Und ich hätte, wie gesagt, gedacht, der Dinkel-Whisky ist weiter weg von einem malzkornbasierten Whisky, von einem Single Malt Whisky.
Ja.
Ist er aber gar nicht. Zumindest hier in diesem Fall nicht.
Nee, ist er nicht. Aber weißt du, was, glaube ich, unser Dilemma ist mental? Also außer unser...
Ich wollte gerade sagen, mentale Dilemma haben wir über die Maßen viele.
Ja, außer dass wir so bescheuert sind. Ich finde, der Unterschied zwischen einem Single Malt und einem Rye ist extrem. Also Gerste zu Roggen extrem. Und diese extreme Unterschiedskategorie, die habe ich jetzt bei Dinkel nochmal mal zwei gehabt. Aber sie ist nicht mal halb so groß.
Ja. Genau. Apropos Roggen, wie wär's denn mit einem Weizenwhisky? Irgendeine Überleitung finden, wenn wir jetzt hier 6 Stück trinken müssen. Ich kann vorher noch ein bisschen was erzählen, bevor wir das jetzt auch noch machen. Diese faszinierende Kornreise, ist auch wieder falsch, Kornreise,
jetzt.
Diese faszinierende Getreidereise fortführen. Sersheim ist in der Nähe von Stuttgart und da steht die Fesslermühle, soweit waren wir schon. Mhm. In einer Mühle hast du es oft nicht nur, dass du Getreide verarbeitest, es liegt natürlich nahe, dass du auch Getreide anbaust. Und so ist es auch eine Besonderheit. Der regionale Bezug ist ja doch bei vielen deutschen Destillerien schönerweise so der Fall. Und hier in der Mühle ist es auch schon seit Jahrhunderten so, dass sie eben auch eigenes Getreide, das dann in der Mühle verarbeitet wird, anbauen. Und so ist es bis heute, dass ein großer Teil des hier verarbeiteten Getreides bei den Fesslers selbst auf eigenen Feldern angebaut wird. Das, wo das nicht der Fall ist, oder Kräuter für andere Destillate, kommt aber aus der Region von verpartnerten Landeignern, Bauern, die das dann beistellen, wo das dann gekauft wird, aber auch alles wieder mit einem regionalen Bezug. Und so kam es, dass es auch schon Brände gab vor dem Whisky, auch schon vor Hunderten von Jahren. Denn neben Getreide gibt es auch eigene Obstbäume, Bärensträucher, Früchte etc., die dann ebenfalls verarbeitet werden. Und so ist hier ursprünglich auch neben der Mühle eine Brennerei gewachsen, die hat Obstbrände gemacht und irgendwann kam dann auch der Whisky dazu.
Ja.
Als ob das nicht genug wäre, haben sie auch noch eine eigene Quelle.
Ja,
das kommt nicht aus der Metter, das Wasser, denn Sersheim ist umgeben von verschiedensten Bergen und aus einem dieser Berge, nämlich aus dem Stromberg, aus dem Stromberg entspringt eine Quelle und diese Quelle ist das Quellwasser, welches genutzt wird, um den fantastischen, können wir mittlerweile sagen, Fesslermüll-Whisky herzustellen.
Ja.
Also auch das alles aus dem eigenen Hause.
Das Alvar-Mineralwasser aus der Mineralwasserquelle, wunderschön.
Nicht wahr? Ja. Mineralwasser und gleichzeitig Destillatgrundlage.
Richtig gut. Auf zu Whisky Nummer 3.
Ach ja, hab ja schon gesagt. Weizen, ne?
Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Getreide. Weizen. Dritter Whisky, drittes Getreide.
Auch wieder sehr spannend. Weizenwhisky hatten wir ja auch schon bei Stonewood in der letzten Folge.
Die letzte Folge.
Der Boatz.
Eine noch sattere Farbe.
Ja, ein, wie ich finde, noch ein klein Ticken dunkleres Gold.
Ja.
Auch hier beim Wheat Whisky, beim Weizenwhisky, sind wir wieder nicht gefärbt und gefiltert unterwegs. Also wieder eine schöne natürliche Farbe. Die gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja.
Die ist dunkler. Die ist schon eher bernsteinig. Bräunlich-bernsteinig ist die.
Ja. In der Flasche fast roséfarben gedacht, aber jetzt im Glase ist dieser rosafarbene Schimmer verschwunden.
Richtig. Woran liegt es? An der Fassauswahl. Wir haben nämlich keinen weißen, sondern einen roten Wein, in dem das Ganze gelagert hat. Dieser Weizenwhisky, 0,5 Liter Flasche, limitiert auf 538 Flaschen, diesmal sogar nur. Auch erhältlich für 49,90, gleiche Preiskategorie, bei 43% abgefüllt. Basis Weizen, hat 7 Jahre gelegen, und zwar in einem First Fill Barolo Fass. Ebenfalls aus der Partnergemeinde im Piemont, aus Canale. Nicht gefärbt, nicht filtriert. Schönes Rotwein-Finish. Was heißt Finish?
Vollreifung. Das ist eine Vollreifung, ganz
First genau. Fill, 7 Jahre Vollreifung. Ja, Farbe kein Wunder mehr.
Ja, ganz genau. Ich finde diese regionalen Bezüge auch wirklich cool. Das heißt, wenn wir uns jetzt weg aus der Region bewegen, weil Stuttgarter Ecke ist ja nicht gleich um die Ecke von Italien. Und es geht dann aber, auch wenn es ein anderes Land ist, anderes Weinanbaugebiet, sind es trotzdem die Partnergemeinschaften. Und so wird diese Story noch weiter erzählt, der Regionalität, dass man einfach seine Partnerstädte sucht und findet und dann eben diese tollen Weingüter rund um Piemont dazu hernimmt.
Das ist halt der Trick, ne? Du musst ja schon sagen, dass um Stuttgart rum selber sehr, sehr schöne Weinregion ist. Das heißt, die arbeiten natürlich auch mit heimischen Winzern zusammen und mit heimischen Weingütern. Es ist ja wirklich unten die badischen Weine. Eine feine Sache.
Ja.
Allerdings hast du nochmal andere Weine im Piemont und die sind auch nicht ohne. Von daher super praktisch, einfach diese Partnergemeinde zu haben.
Ja. Mega, mega, mega gut. Und bitte denk, bevor du dran riechst, an Barolo-Weine. Und dann riech dran und du wirst es einfach genießen. Das riecht so satt.
Ja, auch hier hätte ich dir jetzt, ohne es zu wissen, nicht sagen können, dass es ein Weizenwhisky ist.
Das ist es.
Es überwiegt tatsächlich die dunkle Weinnote. Sehr, ja. Sehr angenehm. Super. Sehr, sehr angenehm. Mit viel Süße in der Nase, was ich jetzt auch nicht erwartet hätte. Und den Weizen kenne ich aber als etwas leichteres Getreide. Das heißt, den Dinkel habe ich auch deutlich kräftiger assoziiert als den Weizen. Mhm. Das hat sich auch beim Wurzwhisky von der Stonewood so bewahrheitet, dass es wirklich ein sehr, sehr feines, sehr ruhiges und mildes Getreide ist, was nicht so hervorsticht. Von daher würde ich jetzt im Vergleich zum Dinkel beim Weizen auch wirklich keinen großen Sprung zu einem Single Malt erwarten.
Ja.
Auch wieder gar nicht sprittig, eine schöne süße, rote Früchte in der Nase.
Unfassbar angenehm, unfassbar erwachsen.
Holz, schön viel Holz, ganz, ganz sattes Holz. Wir haben auch die Info, dass es frisch entleerte Fässer sind.
Ja.
Das heißt, ich nehme mal an, dass diese Fässer auch wirklich nass waren.
Mhm. Das riecht auch wirklich nicht nach einer trockenen Süße, sondern wirklich nach einer saftigen Süße. Wie wir es vorhin auch schon beim Ursprungsmalt hatten.
Ja.
Junge, Junge. Den letzten Barolo, den ich getrunken habe, war von Tomatin und der war doppelt so alt. Und der kommt von der Nase her wirklich dicht an diesen großen schottischen Bruder ran.
Ja, die Nase ist fantastisch. Mal wieder.
Meine Güte. Dann lassen wir es drauf ankommen.
Prost.
Prost. Boah, ist das ein Gedicht. Mein Gott, also das ist bisher definitiv mein Favorit. Was für ein tolles Weinfinish.
Super süß, super süß. Wieder ein ganz, ganz weicher Whisky. Der ist schon wieder super mild. Man merkt hier das erste Mal etwas mehr Alkohol, finde ich, was aber sehr, sehr angenehm ist. Der könnte sogar noch mehr vertragen.
Ja, also den mit 47, 48 würde ich gerne mal kosten.
Eine fantastische Weinnote. Rote Früchte, die ganz, ganz schön mit der Süße harmonieren. Wie gesagt, der transportiert wirklich viel Süße. Das Holz stützt das Ganze ein bisschen. Auch wieder eine ganz feine Getreidenote, aber komplett im Hintergrund. Da dominiert der Wein das Getreide.
Ja, tolle Weinnoten. Es ist, also es gilt ja als eines der besten Weinanbaugebiete der Welt, diese Region in Italien. Und ich verstehe wirklich, warum. Ich muss immer wieder abwechselnd riechen und schmecken, riechen und schmecken. Und da kommt einfach die volle Breitseite eines Rotweinfinishes durch.
Das ist wahnsinnig, ist schon wieder so mild. Dieses Rotweinfinish auf so einem milden Whisky habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Er ist schon wieder fast leer. Nee, das ist wie, ich kann da nichts für. Der ist einfach, mit einem Haps ist er im Mund. Der ist so.
Und jetzt, wo noch so wenig bei dir im Glas steht, kommt wieder so ein bisschen diese Rosé-Note durch.
Mhm.
Richtig cool. Also uns wird ja ab und zu vorgeworfen, dass wir hier eine Verkaufsveranstaltung machen und Marketing
für die Destillerie. Das lässt sich nicht los. Ne? Ey, das lässt sich nicht los.
Erstens lässt mich das nicht los und zweitens, wenn wir immer so unverschämt geiles Zeug trinken, wie sollen wir das nicht geil finden?
Ja, du sahst schon ein bisschen müde aus. Du hast nicht geschlafen letzten Woche.
Nee, nee.
Ich merke das schon. Ja. Das geht dir im Kopf rum.
Mhm.
Jetzt ist es endlich raus. Jetzt bist du befreit. Ich erinnere mich immer an eine unserer ersten Folgen, als wir noch relativ frisch in das erste Mal in Kontakt waren mit bedeutenderen Figuren der Whisky-Szene.
Ja.
Unter anderem mit dem Geschäftsführer der Hellinger, Dresdner Whisky-Manufaktur, mit dem wir ein Interview gemacht haben. Also einer der ersten wirklich hauptberuflich Whisky-Schaffenden, sag ich jetzt mal.
Stimmt.
Mir ist wirklich in Erinnerung geblieben, wie er sagte, die Whiskys da draußen. Die schmecken eigentlich alle. Warum? Ganz einfach, weil sich keiner erlauben kann, Scheiße auf den Markt zu bringen.
Ja.
Das verkauft sich nicht und die sind ruckzuck pleite. Also ist das, was du da draußen kaufen kannst, auch eigentlich alles halbwegs gut.
Mhm.
Sonst würden sie es nicht verkaufen. Dann gäbe es das nicht. Und so ist das halt. Es wird sich oder es ergibt sich ja so gut wie nie der Fall, dass wir wirklich Scheiße auf den Tisch kriegen, wo du sagst,
ja.
Das ist ja Himbeer. Nee,
da hatten wir Glück bisher, ja.
Das ist wirklich, das kommt ja faktisch kaum vor. Das ist nur, wenn hier der Nachbar Heinz in der Garage irgendwas aufsetzt, dann kann das schon mal passieren. Aber das würde ich nicht trinken, weil mir da mein Augenlicht zu schade für ist. Ja, das, was du käuflich erwerben kannst, ist in der Regel einfach nicht so schlecht, sonst wäre es nicht käuflich erwerblich. Und das ist halt einfach das Ding, worum das meiste wirklich schmeckt. Deswegen, bei manchen ist es halt so, dass man wirklich sagen muss, okay, als Whisky-Kenner hast du da jetzt nicht den riesen Reiz, weil es halt einfach unkomplex ist, aber als Whisky-Einsteiger ist das halt dann ganz geil.
Ja.
Ne? Aber dann ist es halt trotzdem für eine andere Zielgruppe ganz geil.
Mhm. Also, wenn mich ein Whisky-Kenner fragen würde, hast du einen geilen deutschen Whisky, würde ich ohne zu zögern jetzt diesen Barolo Cask auspacken. Und ich würde dem nicht mal sagen, dass das keine Gerste ist. Würde ich einfach nicht machen und ich würde ihn probieren lassen.
Nee, das schmeckst du auch nicht. Ne? Dieser Weizen ist wirklich so fein, dass der sich komplett im Hintergrund hält. Also ich hätte das jetzt auch nicht sagen können, wobei ich schon sagen muss, da fehlt hier schon ein bisschen die Malznote. Ne? Also da kann man schon sagen, wo ist es denn? Also das Grunddestillat, was du sonst mehr durchschmeckst, schmeckst du bei diesem Weizenwhisky weniger durch. Da ist halt deutlich mehr Wein.
Ja, und wenn man von einer Grundnote sprechen kann, dann geht das tatsächlich eher in Richtung Doppelkorn. Ganz, ganz, ganz fein hinten raus, nicht negativ oder sprittig gemeint, sondern wenn man einen Grunddestillat findet, dann ist es tatsächlich Richtung Korn.
Ja gut, jetzt bist du aber so ein Nordkopf. Das heißt, stimmt. Du kennst gute Kornbrände.
Ja.
Ich nicht.
Ich habe einen im Keller, gebe ich dir gleich.
Ich kenne das nur für Faku. Da ist das nicht so wichtig, weil es schmeckt eh nach Fanta.
Das stimmt. Nee, da nimmt man auch dann nicht den schönen, also da nimmt man die Standardprodukte, zum Beispiel der Berntsen Doppelkorn, aber so ein richtig feiner, fast gereifter Kornbrand, so ein Rosche Uralt, der kommt dem schon näher.
Ja, das ist das Ding, das kennt man hier nicht. Ich glaube, das kriegt man hier auch so wirklich gar nicht zu kaufen.
Nein, auf
so
keinen
richtig,
Fall.
Ne? Deswegen ist das für mich immer noch ein bisschen schwerer nachvollziehbar. Aber sehr, sehr, sehr gut. Etwas komplexer. Aber auch das haben die bisher durch ihre Milde halt alle. Die sind jetzt nicht übermäßig komplex. Die sind halt geeignet für eine sehr, sehr breite Masse an Menschen. Aber die sind halt alle dadurch auch nicht so komplex, weil sie ultra mild sind. Und die transportieren halt nicht so viele Noten, wie es jetzt ein komplexerer Whisky, der auch nicht so mild ist, der mehr Ecken und Kanten hat, transportiert. Die sind sehr lecker, aber halt alle nicht so komplex.
Ja.
Von der Geschmacksvielfalt, von der Aromenvielfalt her. Sehr lecker, Komplexität eher weniger.
Ja. Mir fallen noch zwei weitere Getreide ein. Das eine wäre Mais. Auch da gibt es etwas von Fessler Mill. Also ich sag mal so eher in Richtung Bourbon, American Style Whisky. Aber wir haben noch die vierte und für uns heute letzte Getreidesorte vor uns, nämlich den lieben alten Roggen. Und du hast ja gerade schon angesprochen, die Regionalität.
Ja.
Das, was hier passiert ist, ist der Regionalität sein Vater.
Ja.
Große Flasche, frisches Plopp.
Das ist nämlich ein Lehmberger Cask, ein Single Lehmberger Cask Roggen Whisky. Und Lehmberger hört sich jetzt nicht so nach Piemont an.
Nee. Oh, danke. Und wir sind wieder dunkler unterwegs.
Ja, das ist der dunkelste Whisky des heutigen Tages, der Single Lehmberger, den wir haben. Und auch der Single Lehmberger ist nicht gefärbt und nicht filtriert.
Ja. Der ist richtig, der ist zwischen Kupfer- und Rubinfarben, also richtig schön sattdunkel.
Ja, richtig. Kupferfarben ist schon sehr cool, kupferbernsteinig, bräunlich. Der hat eine sehr, sehr erotische Farbe, also da werden Gefühle in mir wach. Auch hier gibt es die 0,5er Flasche für 49,90.
Das ist wirklich fair.
Ja, absolut. Hat 42 Volumenprozent und hat 6 Jahre im First Fill Lehmberger Rotweinkask gelegen. Und das Lehmberger Rotweinkask ist eben ein regionales, aus der Gegend, aus der Umgebung, von regionalen Weingütern. Deswegen noch regionaler als Piemont.
Ja, und jetzt pass auf, das ist nicht nur das Getreide, was quasi genau gegenüber von der Mühle gewachsen ist. Es ist nicht nur das Weingut, was in direkter Nachbarschaft zur Mühle läuft, sondern selbst das Fass wurde im Nachbarort, keine 15 Kilometer von der Fessler Mill entfernt, geküft. Also das ist wirklich, regionaler geht es nicht.
In der Tat.
Wenn selbst die Fassdauben aus dem Wald neben dran kommen, also das ist schon geil.
In der Tat. Und sie achten auch auf ihre Region, denn die Produktion in der Fessler Mill ist CO2-neutral.
Yes.
Die ist CO2-neutral, unter anderem, weil sie ihre Energie selber herstellen. Die haben nämlich mehrere Photovoltaikfelder, die sie elektrisch versorgen, wie auch eine Turbine im Flusslauf, die auch noch Elektrizität für die Mühle erzeugt.
Ja, richtig.
Ist
für die Destillerie und auch für den Mühlenstein. Also es wird ja gemahlen und da, wo, ich sag mal, wir normalerweise in dem Destilliervorgang so das Schroten haben vom Malz, das wird wirklich noch aus diesem 1870er Schrotweg, wird das noch wirklich historisch hergestellt. Finde ich wirklich geil.
Ja, dann ist der alte Schrotgang von 1870 das Schrotgang, Original.
Ja, Schrotgang, nicht Schrotweg.
Das Original.
Ja, oh, riechst du das? Ich habe einen kompletten dänischen Flashback. Ich bin gerade irgendwo zwischen Stauning und Thü.
Natürlich. Ich rieche was ganz anderes wieder.
Echt?
Jetzt ist es, ja, ich meine vom Whisky her, ne?
Also,
nicht, was du sagst, sondern vom Whisky her. Der vierte Whisky ist jetzt mal ein komplettes Kontrastprogramm zu dem, was wir gerade hatten. Der riecht gar nicht so mild und leicht. Der geht nämlich richtig nach vorne, obwohl er in Anführungszeichen auch wieder nur 42% hat.
Ja, hätte ich jetzt blind gerochen, hätte ich den auf wahrscheinlich 50% Alkoholvolumen geschätzt. Das ist echt krass, wie der schiebt. Aber jetzt passt er auch wieder in meine Schublade vom Unterschied zu einem Single Malt zu einem Rye. Weil der riecht richtig rockig. Ja.
Also ich hatte auch schon andere Roggen. Das ist für mich schon fast wie, ein, wie eine leicht rauchige Note mit in dem Roggen drin. Er ja. ist nicht,
ja, ich
er
weiß,
ist was nicht du meinst. Irgendwie rauchig, aber das riecht ein bisschen so. Du hast natürlich auch wieder das Weinfass. Das merkst du auch, dass du wieder eine Weinnote hast. Allerdings ist hier das Getreide dominant.
Ja, wahrscheinlich wurde hier ja auch nicht geläutert, weil das bei Rye sehr, sehr schwer ist. Und diese Spelze, die noch mit drin ist im Brennvorgang, die gibt diese Noten ab, die ich auch mit Rauch assoziiere. Ja, also ich genau. bin wirklich bei dir. Ich habe auch das Erste, was ich dachte, Mensch, haben wir eine kleine Rauchigkeit. Aber das ist der Roggen.
Ja, und das ist diese Roggennote, die erinnert so ein bisschen direkt an Kräuter, finde ich. Die bringen immer eine starke Kräutrigkeit mit sich. Das kann man aber nur ganz, kann ich ganz schwer bestimmen, so Wacholder in so eine Richtung. So ein wildes Kraut. Aber es ist der Roggen. Es ist das Getreide, was das mitbringt. Das ist, hat man öfter.
Ja, oder in der Brennblase war vorher noch eine Runde Gin. Und da gab es noch eine kleine Pfütze Rest-Gin, der mit in den Whisky-Brennvorgang gekommen ist.
Nein, Quatsch. Ich traue den Fässlers zu, dass sie es mit ihrer Erfahrung vorher gespült haben.
Ich glaube auch. Wenn das wir zwei Brennmeister schon. In zwei Generationen haben, die werden das schon sauber.
Wortwörtlich sauber. Wir haben vorher zu viel probiert. Das kann auch vorkommen. Wir haben Destillerien besucht. Da haben wir viel probiert. Samt Brennmeister.
Dann lass uns ihn nacheifern.
Prost. Prost.
Diese sattroggige Note in der Nase tritt ein bisschen in den Hintergrund und jetzt kommt ganz toll der Wein nach vorne. Richtig toll.
Der ist schon wieder super mild.
Ja, viel milder, als ich gerochen habe.
Es ist echt richtig Banane. Der ist schon wieder total mild. Die Roggennote, ja, die bleibt da. Die ist aber, finde ich, auch ganz besonders. Du sprachst gerade die üblichen Verdächtigen schon an. So ein Stauning, so ein Thü, die machen alle viel mit Roggen. Gerade die Skandinavier, die sind da sehr, sehr stark mit befasst. Aber auch die Deutschen. Der schmeckt ein bisschen anders, der Roggen, finde ich. Halt sehr unique, sehr eigen. Finde ich gut. Nur halt anders, muss man wissen. Ist jetzt kein Stauning. Aber der ist schon wieder so mild. Ich weiß nicht, wie die das machen. Der ist schon wieder saftig. Und der ist auch schon wieder süßlich.
Ja.
Als hättest du ein bisschen Zucker mit beigetan.
Ja, der ist wirklich saftig. Also den kannst du fast kauen, so saftig ist der. Und in der Nase hätte ich nicht mal auf einen Weinfinish blind gewettet, sondern hätte vielleicht auch gesagt, da ist ein Sherry mit drin. Aber im Geschmack kommt der Wein so toll durch. Ich bin kein Weinfreund, ich trinke selten Wein, aber dieses Grundprodukt, was vorher im Fass war, dieser, wie hieß der blaue Stein von Lemberger, den würde ich wirklich gerne mal kosten.
Ah, das ist eine dunkle Note von dem Wein und so ein bisschen so ein Kirscharoma hat das hinten, so eine süße Kirsche, das ist echt Banane, das Glas ist schon wieder fast leer. Es ist echt, ich nehme morgen Urlaub.
Urlaub, der feine Herr.
Schnell noch Chef anrufen, morgen Urlaub.
Großartig. Also den trinke ich richtig gerne. Jetzt haben wir ja drei Getreides mit drei verschiedenen Weinfinishes gehabt. Wir hatten italienischen Weißwein, italienischen Rotwein, wir hatten deutschen Rotwein, wir hatten drei verschiedene Getreide. Nur von den drei jetzt mal so eine Blitzwertung. Von den drei Weinfinishes, mit wem gehst du?
Barolo.
Ja?
Weizen-Barolo. Alle geil, wirklich. Alles ganz, ganz toll, aber dieser Weizen-Barolo, dieses geile Weinfinish mit der ganz feinen Getreidenote vom Weizen, hat mich total abgeholt.
Ja, ich liebe ja Weißwein-Finishes und ich bin sehr hyped, dass ich zum ersten Mal jetzt einen Dinkel-Whisky getrunken habe, aber trotzdem ist der von den drei Weinfinishes bei mir auch am Platz 3. An Platz 2 setze ich auch den Lemberger und ich finde wirklich den Barolo Cask sensationell.
Ja, geil.
Allein, weil der mich so an den 14-jährigen Tom Mettin erinnert und das ist schon ein Brett.
Ja.
Ein deutsches Destillat mit einem wirklich mit der ehemals größten schottischen Brennerei zu vergleichen und zu sagen, kommt daran gleichwertig, wirklich Hut ab.
Ich ziehe nur den Weißwein, ziehe ich noch vor den Lemberger. Also sind alle sehr, sehr lecker.
Mhm.
Das Ding ist halt, ich bin vom Rye Whisky halt einfach verschissen. Ich bin komplett verwöhnt. Ja, denn da muss ich einfach sagen, das ist meine ehrliche Meinung. Der ist super lecker, der schmeckt mir richtig gut, das Glas ist auch schon leer. Aber halt so ein Kyrö oder ein Stauning ist halt für mich ein Rye, der ein bisschen kerniger ist und der nicht so mild und nicht so bekömmlich ist. Aber die füllen auch gerne in einer höheren Prozentzahl ab.
Das stimmt.
Und geben dir schon mal 7, 8, 49 oder gar über 50%. Ich habe just vor 3-4 Wochen eine Sonderabfüllung von Stauning bestellt. Ich glaube, der hatte 53% oder 54%.
Mhm.
Ne? Und das sind halt, da kommt ein bisschen mehr Komplexität mit. Das ist halt, weil wir viel Whisky trinken. Und das ist das, was ich eingangs sagte. Das ist sehr offen für die breite Masse. Suchst du aber Komplexität und neue Noten, dann wirst du einfach nicht so fündig, weil das sehr, sehr mild ist und sehr bekömmlich. Und die Stownings und Kyrös und Thys der Welt, die sind halt deutlich teurer.
Das stimmt.
Und deutlich schwerer zu trinken, bist du jetzt kein Whisky-Enthusiast. ehrlicherweise, dann ist das relativ schwer, einen Stowning Rye mit 54% zu trinken.
Ja.
Der schmeckt dir wahrscheinlich nicht.
Ja.
Aber da bin ich halt sehr versaut vom Rye-Whisky. Und das würde ich halt vorziehen, weil ich da doch Bock habe auf diese komplexen Zusammenspiele. Und das ist hier weniger, der ist straight und geradeaus. Du trinkst den, du weißt, was du hast und dann bist du glücklich.
Ja.
Deswegen stelle ich den Roggenwhisky hinten an. Da kenne ich einfach andere. Aber der Barolo ist mein Favorite und danach kommt für mich der Arne Cask.
Ja, sehr interessant. Sehr, sehr cool. Also du hast vollkommen recht. Ich habe tatsächlich schon mehrere Whisky-Kenner verschreckt mit meinen skandinavischen Vorlieben. Und die haben gesagt, bah, geh mir damit weg. Ist überhaupt nicht meins. Aber die Skandinavier wagen sich auch relativ selten an Weinfinishes, weil diese sanften, schönen, süßen Weinnoten schwierig harmonier- und synchronisierbar sind mit Roggen, weil der Roggen wirklich sehr deftig ist. Ja. Da ist das Weizen schon ein dankbareres Getreide.
Ich finde es halt krass jetzt hier im Fall der Fässlermill 1396, dass du merkst, die Leute haben A, Ahnung von der Brennerei.
Oh ja.
Die haben Ahnung von Getreide.
Mhm.
Und die wissen ganz genau, wie man beides zusammenbringt. Das zeigt diese Vielfalt und das zeigt diese Leichtheit der Brände. Denn es ist auch so eine Kunst, einen Brand mit über 40% so smooth hinzubekommen,
ja,
dass du sagst, ach ja, okay, dann mal runter.
Ja, unterschreibe ich dir sofort. Hast du Bock, eine zu qualmen?
Gib mir noch zwei Whiskys, dann ja.
Wie passend, dass unser nächster Whisky erstens meine Metal-Seele erfreut und zweitens in die Rauchrichtung geht.
Wackeln!
Helga! So, wie schön, dass ich dieses Jahr noch zwei Festivals besuche.
Schön, wo gehst du denn hin?
Einmal Deichbrand, ist jetzt eher so eine Jungstruppe mit wenig langhaarigen, bärtigen Männern, also nicht so rocklastig. Mhm. Aber der Name des zweiten Festivals verrät es schon. Ich besuche das Rocco del Schlacco im Saarland. Ja. Mal gucken, wird mein erstes Mal. Ich bin sehr gespannt.
So, hört sich faszinierend an. Ich höre ganz gerne Radio Bob. Ich höre eigentlich fast nur Radio Bob. Und da kannst du mal Wackenkarten gewinnen. Und dann musst du dich anmelden. Und wenn du angerufen wirst, musst du abnehmen mit Wackeln. Das ist immer sehr lustig. Ich nehme einfach aus Respekt nicht an diesem Gewinnspiel teil. Weil ich mir denke, wenn mich irgendwie ein Kunde auf Arbeit anruft, dann gehe ich ran und brüll den mit Wacken an.
Oh.
Dann habe ich einen Kunden weniger. Da habe ich Respekt vor. Das kann ich nicht machen. Aber ich finde es sehr cool.
Ja, das ist wirklich hart witzig.
Wacken Whisky, meine Herren, die Fässlermill, die macht auch diverse Sonderabfüllungen.
Ja.
Wir kennen das von der Whisky-Manufaktur in Dresden. Die haben eine Dynamo Dresden-Abfüllung, die haben eine Martin-Kesici-Abfüllung, wo du gerade bei langhaarigen Bärtigen warst. Und so hat es auch die Fässlermill, die haben eine VfB Stuttgart-Abfüllung, die haben eine Fool's Garden-Abfüllung.
Ja, Mann.
Und sitting so around dumb. In the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around and I'm waiting for you, but nothing ever happens.
And I wonder.
Das ist so ein Lied, du willst gar nicht singen, aber du musst. Das ist wie der Whisky, du willst gar nicht trinken, aber du musst. Deswegen passt das so gut zusammen. Fool's Garden, Fässlermill.
Wahnsinn. Ich glaube, genau das haben
die. Wir haben die Verbindung verstanden. Neben der ganzen Singerei gibt es eben auch die Wacken-Auflage.
Ja.
Du hast wunderschön gesungen, Johannes.
I do my very best. Oh, herrlich. Und was ich auch richtig gefeiert habe, ist die Sodom-Abfüllung mit Tom Engelripper, dem legendären deutschen Frontmann aus dem Ruhrpott. Also großartig. Eine Sodom-Abfüllung, Hammer.
Alles sehr rocklastig, ne, bei der Fässlermill. Das finde ich auch sehr, 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 sehr sympathisch.
Ja.
Ich glaube, die Zuhörerschaft, die schon länger ist, weiß, dass wir eher rockig unterwegs sind auf der Welt. Von daher extrem gut. Die Metamold Wacken-Edition versucht, das geschmacklich ein bisschen zu transportieren.
Aha.
Es gibt jedes Jahr oder in den meisten Jahren eine Auflage, eine neue Auflage. Aktuell gibt es die 25er Abfüllung zu kaufen. 0,5 Liter gibt es für 49,90. Natürlich limitiert auf 666 Flaschen. Auf 666 Flaschen. Wir haben 42 Volumenprozent Alkohol. Er ist nicht gefärbt. Wir haben als Basis hier wieder einen Single Malt. Und gereift ist er erst in neuer amerikanischer Weißeiche und dann in Ex-Eiler-Fässern, nämlich in Lafroig-Fässern.
Wir dürfen sogar Lafroig sagen.
Ja.
Keine Ahnung, wie das die Fässlers geschafft haben, dort auch den Namen draufschreiben zu dürfen, aber allein dafür schon höchster Respekt.
So, farblich sind die jetzt wieder deutlich heller, aber das kennen wir von Eiler-Fasslagerung. Mhm. Es ist halt auch neue amerikanische Weißeiche vorher gewesen. Das heißt, keine Vorbelegung, da kommt nicht ganz so viel Farbe mit. Es ist ein schönes, helles Gold.
Ja.
Ist kein Chardonnay, ist schon dunkler dafür. Es ist ein schönes, helles Gold, gute Farbe, ein bisschen heller. Und ich finde, man merkt, dass es kein getorfter Whisky ist, sondern ein Eiler Fass.
Ja.
Denn du hast, wie ich finde, eine helle, fruchtige Note, also auch wieder Fallobst, vor allen Dingen viel Apfel habe ich da, aber gleichzeitig so ein bisschen kalten Rauch. Und dieser kalte Rauch ist halt immer für mich das typische Zeichen für ein Eiler Fass.
Ja, hast du vollkommen recht in allen Punkten. Diese apfelige Süße ist 100% wieder zurückzuführen auf das Grunddestillat, weil wir haben jetzt ja quasi den Meta Malt mit einem Eiler Lafroig Finish veredelt. Und diese Kombi hast du auch genau in der Nase. Also wenn du gedanklich im rechten Nasenloch den Grundwhisky hast und im linken Nasenloch ein Lafroig Fass oder ein Lafroig Whisky, hast du genau die Kombi aus beidem. Ich bin sehr gespannt, wie der sich im Geschmack entwickelt, ob da der Rauch dominanter ist oder ähnlich untergründig.
Das ist immer die Frage. Ist der unterwürfig oder dominant?
Ha!
Prost! Prost.
Wacken!
Wacken! Schöne Kombi aus Geschmack und Rauch. Schön.
Ja, immer noch mild, aber nicht mehr so mild wie gerade. Auch wieder, in Anführungszeichen, nur 42%.
Ja.
Aber da kommt etwas mehr mit. Ist eine coole Kombination. Weder unterwürfig noch dominant, hätte ich jetzt fast gesagt.
Ja, ne? Die schwingen im gleichen Ton. Mhm. Das ist jetzt, wenn wir in einer Band bleiben, es ist nicht so, dass der Bass untergeht beim Klang von Schlagzeug und Gitarre, sondern das ist wirklich sehr gut abgemischt.
Das Schöne ist, dass der kalte Rauch in der Nase, sind wir mal ehrlich, kalter Rauch stört immer ein bisschen. Der wird im Geschmack, ist ja nicht mehr kalt.
Mhm.
Sondern da ist das wirklich eine schöne, leichte Rauchigkeit, die dann wieder den Vorteil des Eiler Fasses mitbringt. Nämlich, dass der Rauch eben nicht die fruchtigen Noten und die süßen Noten auffrisst oder übertönt.
Gar nicht.
Sondern, dass er die halt unterstreicht, weil es halt eine Sekundärnote ist. Das Malz ist nicht getorft, sondern einfach nur der Whisky, der vorher im Fass drin war.
Ja.
Deswegen untermalt das Ganze schön, transportiert eben so eine Rauchigkeit damit rein.
Ja, also ich kann es nicht besser beschreiben. Es ist eine Rauchwolke, eine sanfte Rauchwolke, die da den Geschmack noch mitnimmt, mittransportiert.
Mhm.
Du bist heute literarisch verdammt wertvoll unterwegs.
Wertvoll ist, finde ich besonders wertschätzend. Vielen Dank.
Ja, du bringst dir Vergleiche und ziehst Synergien. Finde ich großartig.
Ich gebe mir große Mühe für den Podcast.
Ja. Muss ich neben den Destillaten auch mal meinen Co-Trinker hier loben.
Ich mache das mit so großer Leidenschaft. Vielen Dank. Du bist einfach nur schön. Das ist nur für mich gut, aber das ist doch auch was.
Schön, aber unrasiert.
Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht geguckt.
Tja, steigender Alkoholpegel. Zack, sinkt das Niveau.
Das ist noch gar nichts.
Das stimmt. Also in unserer letzten 6-Whisky-Folge haben wir wirklich zum Schluss gelallt. Meine Fresse.
Ach was.
Niemals.
Ach was.
Niemals.
Aber es ist schon ein weiteres Superlativ in Planung. 6 Whiskys sind noch gar nichts.
Also wenn wir in unsere Schränke schauen, haben wir auch Vertreter oder Destillerien, wo wir mittlerweile eine zweistellige Anzahl an Whiskys haben und wo es noch keine Folge zu gibt.
Also, wir planen ja eine Folge mit einer sehr bekannten schottischen Destillerie, die preislich sehr attraktive Destillate herstellen. Und ich habe mich mal eingedeckt mit 2 Händen voll verschiedener Abfüllung, die alle Facetten abdecken. Und da möchte ich unbedingt eine Folge drüber machen. Und ich habe den Ansporn, die dann auch wirklich durchzubehandeln, diese Whiskys.
Krass. Durchbehandeln?
Hm?
Klingt fast wie im Wartezimmer vom Hausarzt.
Ja gut, ich habe da halbwegs professionelles Wort dafür gesucht. Und okay. Das andere, was mir eingefallen ist, wäre nicht wertschätzend genug gewesen.
Nee, nicht vor 22 Uhr streamen.
Schottische Tradition einfach.
Wir nähern uns dem Ende unserer Fässler-Folge. Jetzt ist natürlich die Frage, nachdem wir schon 5 extrem geile Destillate im Glas hatten und uns immer weiter gesteigert haben, was kann da noch folgen?
Mhm.
Also was logisch ist, wenn wir jetzt schon einen Rauch hatten, wird es auch Rauch bleiben.
Ja, wir sind
jetzt ja nicht, wir werden jetzt ja nicht zurückswitchen auf irgendwie einen Ruby-Port-Finish, sondern jetzt wird es nochmal mehr knallen. Wie unterscheidet sich denn unser Whisky Nummer 6 vom vorherigen Whisky Nummer 5?
Was ist denn der Whisky Nummer 6? Der Whisky Nummer 6 ist der Meta Malt Smoky Single Malt.
Yes.
Und beim Smoky Single Malt handelt es sich auch um ein Ex-Lafroig-Kask. Aber der Unterschied ist, es ist vollgereift. Es gab keine amerikanische Weißeiche vorher, sondern wir wissen hier, 6 Jahre Vollreifung im Lafroig-Fass. Er ist nicht gefiltert und nicht gefärbt. Es ist wieder der Single Malt als Basis. Wir haben allerdings 43,8% und hier gibt es den halben Liter für 59,90. Und wir haben eine Limitierung auf 287 Flaschen. Das ist die kleinste Auflage.
Das klingt wirklich sehr rar. Wir hatten ja schon einige erste Male. Heute jetzt auch der erste Dinkel-Whisky. Und jetzt ist es das erste Mal, dass ich eine Vollreifung in einem Ex-Lafroig-Fass vor mir habe. Alle Laphroaig-Vollreifungen, die ich bisher getrunken habe, waren Laphroaig.
Ja. Selbst du als Unrasierter hast heute erst einmal.
Oh, scheiße. Mach schnell die Gläser voll, weil wenn du das Glas am Mund hast, dann erzählst du nicht so viel Blödsinn.
Ich arbeite nur die Fakten auf. Spul zurück.
Ich werde die Folge schneiden, also werde ich an diese Stelle kommen.
Ja, und du wirst sehen, oh, der hatte recht.
Ich bin gerade so ein bisschen Benjamin Button-mäßig unterwegs. Weil jetzt sind wir beim letzten Whisky und sind beim hellsten Vertreter des Abends.
Tja, der ist auch wieder sehr hell. Da ist wieder das Extra-Freud-Cask. Der ist halt einfach nicht viel Farbe zu holen.
Ja.
Das ist einfach so.
Das stimmt.
Basis ist wieder Single Malt. Der Geruch ist sehr nah am Backen-Whisky, ne?
Ja.
Apfel, Süße, Fallobst und kalter Rauch.
Die sind sehr verwandt, die zwei. Die sind sehr, sehr, sehr verwandt.
Ja, ich überlege nur gerade, mir kommt was anders vor.
Also ich habe natürlich eine etwas dominantere Rauchigkeit. Also man merkt schon, dass es kein Finish ist, sondern eine Vollreifung im Qualmfass.
Ich wollte gerade sagen, mir kommt der kalte Rauch weniger vor. Der ist ein bisschen besser eingebettet. Der harmoniert ein bisschen besser mit der Frucht. Also der ist nicht so kalt rauchig. Kalt rauchig ist ein Aschenbecher. Der ist nicht so kalt rauchig wie gerade eben.
Aber rauchiger. Also er riecht stärker nach Rauch. Und na klar, das sind jetzt irgendwie ungefähr 2% mehr vom Alkoholgehalt. Aber die werden ja jetzt nicht 2% so mehr schieben.
Ja.
Ich glaube, das ist die längere Reifung. Und ich glaube auch, dass gleich im Geschmack noch mehr Rauch kommt.
Das ist die eigentliche Frage. Wie entwickelt sich das Ganze im Geschmack?
Ich habe auch ein gewisses Prickeln. Also das wie Wasser.
In deinem Bauchnabel.
Wie Wasser mit Kohlensäure, weißt du? Wasser so aus der Quelle schmeckt lecker. Aber Wasser mit Kohlensäure versetzt schmeckt nochmal anders und durch dieses Prickeln kommt eben nochmal was mit. Und hier habe ich ein gewisses Prickeln. Es ist ja nicht so, dass der Whisky jetzt hier Blasen schlägt und blubbert, aber ich finde, es riecht prickelig.
Die ist so schön abgeprickelt in meinem Bauchnabel.
Oh, oh. Ja, ich merke, nach Whisky 4 ist mit dir nicht mehr zu arbeiten. Nicht mehr seriös.
Hör doch auf. Das ist alles sehr fundiert.
Ist es. Es ist sogar so fundiert, dass ich jetzt nicht mehr warten kann und einfach Whisky Nummer 6 trinken muss.
Er riecht mir besser. Ich bin gespannt, wie er schmeckt.
Ja. Ein letztes Mal. Prost. Wir können ja fast Sanche sagen, weil es ist ja eine schottische Vollreifung.
Prost hier.
Prost hier.
Sanche. Prost hier.
Oder?
Das ist schon ein bisschen holländisch. Prost hier.
Ich bleibe mal in den Musikmetaphern und sage, es ist das gleiche wie der Wacken-Whisky, nur du hast den Hauptschalter von der Lautstärke hochgedreht. Es ist mehr Rauch, es ist aber auch mehr Frucht und es ist immer noch super harmonisch.
Ja, ich finde die Frucht ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall mehr Rauch. Ich habe jetzt hier im Geschmack mehr kalten Rauch als gerade beim Wacken. Etwas weniger Frucht, also hier dominiert klar der Rauch, macht aber auch nur Sinn, weil der halt 6 Jahre lang im Laphroaig-Fass gelegen hat. Da hat er einfach mehr rausgezogen. Der ist deutlich rauchiger. Aber auch hier merkt man wieder, das ist der feine Unterschied, es war ein Fass und kein toffiger Whisky. Kein getorftes Malz, sondern ein Fass. Das merkst du.
Und ich bin froh, dass sie den nach 6 Jahren rausgeholt haben. Der Barolo lag ja 7 Jahre und ist ja auch bisher unser Highlight gewesen. Und ich bin froh, dass der kein 7. Jahr in dem Fass verbracht hatte, weil ich glaube, dann wäre diese Harmonie gekippt oder zumindest hätte die Gefahr bestanden, dass die Harmonie kippt.
Das ist ja immer eine Gratwanderung, wenn du Eilerfass nimmst.
Ja, total. Weil
du kennst halt normalerweise die getorften Whiskys und das ist ein ganz anderer Geschmack, als es ja ein Fass eines getorften Whiskys gibt. Das nimmst du ja in der Regel, um eine sehr leichte Rauchnote hinzuzufügen zu etwas. Weil wenn du eine harte Rauchnote haben willst, dann torfst du halt dein Malz. Oder du nimmst irgendwie Buchenrauch oder Heidekraut oder was auch immer. Und wenn du das 6 Jahre reinlegst, ist schon ein Statement.
Mhm.
Weil das macht man sonst eigentlich selten, weil das ist schon jetzt eine doch durchaus vernehmbare Rauchnote. Das muss man sagen.
Ja,
sie ist halt anders als ein getorfter Whisky. Wie gesagt, du merkst, es war ein Fass.
Mhm. Ja.
Aber durch die Fruchtnote passt es immer noch, gebe ich dir recht, gut zusammen.
Ja.
Und du hast immer noch eine schöne Süße hinten im Gaumen.
Hast du. Wir haben das längste Finish des Abends. Weil ich habe ihn jetzt mit Absicht lange nicht probiert und getrunken, sondern habe deinen literarisch wertvollen Beiträgen gelauscht. Und ich habe 1,5 Minuten jetzt nicht probiert und der ist immer noch hinten am Gaumen. Der ist immer noch da, eine gewisse Stärke und Schärfe. Natürlich der Rauch und hinterm Rauch versteckt noch die Süße. Und das nach 1,5 Minuten.
So ist es.
Also ich bin froh, dass wir den zum Schluss getrunken hatten. Weil wenn ich darauf jetzt den Weißwein-Finish getrunken hätte, dann hätte ich das Weißwein-Finish kurz genossen und dann wäre wieder der Rauch da gewesen.
Ja, da wäre ja einiges verloren gegangen, weil das ist schon, das bleibt jetzt eben auch durch den langen Abgang, das bleibt schon eine Weile da. Das merkst du einfach.
Auch wenn meine Mettlerseele blutet, muss ich den Wacken hinter den Smoky stellen.
Ja.
Muss ich.
Bei mir ist Wacken vorne.
Ja.
Aber er ist halt etwas weniger rauchig im Geschmack.
Ja.
Das ist bei mir halt einfach dann weiter vorn. Bei dir ist es der rauchigere. Das ist halt auch eine subjektive Präferenz, muss man sagen.
Wieder so wunderschön aus.
Ja, was soll ich machen? Ja. Es ist eben Literatenwasser. Ich mag es halt lieber.
Toll. Es war ja heute nicht ganz ein Blindflug, weil wir haben uns ja die Fässlermill bewusst ausgesucht, beziehungsweise haben die Zusammenarbeit bewusst angestoßen. Ich freue mich sehr, dass Tobias direkt darauf eingegangen ist und dass wir jetzt in Vorbereitung für das Event am 12.07. diese schöne Folge aufnehmen können. Das heißt, wir wussten schon in etwa, was auf uns zukommt, aber diese Breite an guten Whiskys, die ist wirklich hervorzuheben und besonders.
Ja, und ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie so milde Whiskys erlebt. Ich weiß auch nicht, wie sie es machen. Wirklich ein Whisky, der so bekömmlich und süßfruchtig schmeckt und trotzdem bei über 40% ist. Und zwar durch die Bank weg. Ne? Das ist nicht so eine Abfüllung, die anderen sind anders, sondern die sind alle unterschiedlich, schon alleine wegen den Getreidesorten. Aber diese Milde und Bekömmlichkeit und Süffigkeit ist den allen gemein, allen durch die Bank. Und wir haben jetzt 6 verschiedene Whiskys probiert.
Ja.
Das hatten sie alle. Und da sage ich wirklich Hut ab, das ist einmalig, das habe ich so noch nicht geschmeckt. Die schmecken sonst mit der gleichen Prozentzahl deutlich kantiger.
Mhm. Was auch wirklich für eine deutsche Destillerie besonders ist, ist diese breite Vielfalt. Unfassbar unterschiedliche Fässer aus ganz unterschiedlichen Regionen. Ganz unterschiedliche Getreide. Ganz viele machen ja wirklich reinen Single Malt, machen immer in Anführungszeichen nur Gerste. Aber diese breite Range, die wir haben, ist ja keine Core Range, sondern es sind immer Single Casks. Aber das ist echt krass, dass es so vielfältig und breit ist. Also ich glaube, wir müssen ihn einfach mal vor Ort fragen, wie das Ganze abläuft. Und wir werden ihn mal besuchen. Habe ich jetzt schon Lust zu, wird mit Sicherheit richtig, richtig geil. Und auch für jeden anderen, der irgendwie in der Nähe ist, das lohnt sich. Weil die machen auch Junggesellenabschiede. Man kann da seinen eigenen Gin abfüllen. Wir könnten auch, wenn wir jetzt Bock haben, eine Whisk-Cask-Abfüllung mit Fässler machen, weil die auch Fässer verkaufen.
Oh, ist das so?
Das ist so.
Na dann.
Also bei so einem Grundprodukt komme ich wirklich ans Grübeln. Wirklich.
Whisk-Cask.
Ja. Die machen wirklich alles. Also neben dem Kabarett auch Food-Pairings mit leckeren schwäbischen Spezialitäten. Also die sind so breit aufgestellt. Da sind Events noch und nöcher jedes Jahr.
Na dann, den Whisky haben wir jetzt zertifiziert quasi.
Ja, ist Whiskast proofed.
Ja.
Also ich überlege gerade, wenn wir gleich aus unserem Aufnahmestudio nach unten gehen, welchen dieser Whiskys ich meiner Frau anbieten werde. Und ich glaube, ich schütte ihr ungefragt einfach den Barolo ein.
Ich wollte sagen, nicht den Barolo.
Stimmt, der ist ja für dich.
Da ist gleich nichts mehr von übrig.
Du teilst so gerne.
Ich liebe
so teilen. Großherzig.
Ich teile liebend gern alles, was ich nicht mag. Nein, das war ein Spaß, um Gottes Willen. Ihr kennt mich jetzt nach 52 Folgen alle besser.
Das stimmt.
Ich bin der kleinste gemeinsame Teiler.
Oh, richtig schön. Mit diesem wunderschönen Mathematik-Zitat beenden wir unsere Folge 52. Wir hören uns spätestens in 14 Tagen mit Folge 53. Wer weiß, was ihr dann auf die Ohren kriegt.
Ich weiß es auch nicht. Ich lasse mich überraschen.
Ja.
Ich sage einfach Hallo und mach mit.
Ja. Wisst ihr, was witzig ist? Wir wissen tatsächlich beide noch nicht, was wir als nächstes aufnehmen.
Wir finden was. Also ich habe ja gerade gesagt, also ich hätte da so eine Destillerie unten im Keller mit
zwei... Destillerie im Keller?
Mit zwei Händen voll Destillaten, die ich davon besitze. Das wäre eine gute Folge.
Ja.
Ja. Dann brauchen wir nur wirklich Urlaub am nächsten Tag.
Ja, das stimmt. Dann arbeiten es um.
Aber das ist ja lustig.
Tierisch lustig.
Na dann.
In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und macht's viel gut. Spaß am 12.07. bei Fässler.
Bis bald.
Tschüss. Tschüss.